4. Mose 11, die Verse 1 bis 30. Und es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte, und das war böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da entbrannte sein Zorn, und das Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose, und Mose betete zum Herrn. Da erlosch das Feuer. Und man nannte den Ort Tabera, weil das Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern. Und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen, und sie sprachen, »Wer wird uns Fleisch zu essen geben?« Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als das Manna. Aber das Manna war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedelion. Und das Volk lief hin und her und sammelte und mahlte es in Handmühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es im Topf oder machte Kuchen daraus. Und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Und wenn bei Nacht der Tau auf das Lager fiel, so fiel das Manna zugleich darauf herab. Als nun Mose das Volk weinen hörte, in jeder Familie, jeden am Eingang seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr, und es missfiel auch Mose. Und Mose sprach zu dem Herrn, »Warum handelst du so übel an deinem Knecht? Und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Habe ich denn dieses ganze Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagst, trag es in deiner Brust, wie die Amme einen Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben, denn sie jammern vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen? Ich kann dieses ganze Volk nicht allein tragen, denn es ist mir zu schwer. Und wenn du so an mir handeln willst, so töte mich auf der Stelle, wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht länger ansehen muss.« Da sprach der Herr zu Mose, »Versammle mir 70 Männern aus den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie die Ältesten des Volkes und seine Vorsteher sind, und führe sie vor die Stiftshütte, dass sie dort bei dir stehen. Und ich will herabkommen und dort mit dir reden, und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, dass sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht allein tragen musst. Und du sollst zum Volk sagen, heiligt euch für morgen, und ihr werdet Fleisch essen. Denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben, und ihr sollt essen. Nicht bloß einen Tag lang sollt ihr essen, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht 20 Tage lang, sondern einen ganzen Monat lang, bis es euch zur Nase wieder herauskommt und euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen habt, weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir nur aus Ägypten gezogen? Und Mose sprach, 600.000 Mann Fußvolk sind es, in deren Mitte ich bin, und du sprichst, ich will ihnen Fleisch geben, dass sie einen Monat lang zu essen haben. Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug ist, oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, dass es für sie genug ist? Der Herr aber sprach zu Mose, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort vor dir eintreffen wird oder nicht. Da ging Mose hinaus und redete zu dem Volk die Worte des Herrn, und er versammelte 70 Männern aus den Ältesten des Volkes und stellte sie um die Stiftshütte her. Da kam der Herr herab in der Wolke und redete mit ihm, und er nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten, und es geschah, als der Geist auf ihnen ruhte. Da weissagten sie, aber nicht fortgesetzt. Und im Lager waren noch zwei Männer geblieben, der eine hieß Eldad, der andere Medad. Und der Geist ruhte auch auf ihnen. denn sie waren als Älteste verzeichnet und doch nicht hinausgegangen zur Stiftshütte, sondern sie weissagten im Lager. Da lief ein Knabe hin und sagte es Mose und sprach: Eldad und Medad weissagen im Lager. Da ergriff Josua, der Sohn Nuns, der Moses Diener war, von seiner Jugend an, das Wort und sprach: Mose, mein Herr, wehre ihnen. Aber Mose sprach zu ihm: Eiferst du für mich? Ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weissagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde. Hierab begab sich Mose ins Lager zurück, er und die Ältesten Israels. Das Gras verwelkt und die Blume fällt ab, doch das Wort Gottes währt ewig. Amen.
So lasst uns nun beten und den Herrn bitten um seinen Segen, wie wir sein Wort hörten. O Herr, wir bitten, wie wir dein Wort gehört haben, dass du uns Erkenntnis schenkst, wie wir auch von der Geschichte der Gemeinde lesen durften, dass wir nicht darauf blicken und denken, ach, es ist einfach nur eine Erzählung der Vergangenheit, sondern ein wunderbares Zeugnis deiner Gnade, deinem Volk gegenüber, selbst inmitten ihrer Sünde. Vater, wir bitten, dass du uns als Gemeinde hilfst, dass wir im Verständnis wachsen, was du eingesetzt hast für dein Volk, dass du uns hilfst, heute Morgen deine Güte zu erkennen und uns in allem zu erfreuen, was du uns auch hier geschenkt hast. Das bitten wir in Jesu heiligen Namen. Amen. Das Presbytertum, ein fremdes Wort für viele von euch. Ein Wort, das wenig bedeutet für viele. Doch in dieser Passage der Schrift sehen wir, dass dieses Wort zwei Verwendungen hat. Eins ist, das Presbytertum ist die Ordnung der Gemeinde, wie die Ältesten dem Volk Gottes dient. Ganz einfach und simpel. Das Wort Presbyter kommt von dem griechischen Wort Presbytos, das heißt im Griechischen Ältester. Und das Wort im Griechischen, was das gleiche ist im Hebräischen, heißt so viel wie alte Menschen, ältere Menschen, Menschen des Respektes, wohlbekannte Menschen. Doch im Kontext außerhalb der Gemeinde, so heißt es nicht nur das, beziehungsweise es heißt im Allgemeinen auch, Ältesten werden auch ganz speziell heutzutage verwendet für Leute, die eine calvinistische Gemeinde leiten. Und ihr mag nun fragen, hey, wir haben doch gar keine Ältesten hier in unserer Gemeinde. Was meinst du jetzt, Nick? Ja, wir haben jetzt zwar hier keine, aber im größeren Bild des Presbytertums muss auch ich einen Ältesten antworten. Und irgendwann in der Zukunft hoffentlich haben wir auch bald, ja, so wie der Herr will, hoffentlich Älteste. Das Alte und das Neue Testament muss natürlich gegenseitig ausgelegt werden. Das heißt, die Bibel legt sich selbst aus. Deshalb möchten wir alles betrachten, auch wenn es um dieses Thema der Ältestenschaft geht. Und ganz besonders, wie wir gemeinsam schon gelesen habt, haben wir gelesen und studieren auch heute das Thema die Ältestenschaft. Ihr wisst, dass das auch nicht das erste Mal ist, wo Ältesten in der Bibel genannt werden. In 1. Mose 25 sehen wir es und überall in der Tora, in den Schriften des Gesetzes. Doch wieso sind wir jetzt nun in 4. Mose, Kapitel 11? Der Grund ist ganz einfach, denn in anderen Situationen in der Bibel ist es nicht ganz eindeutig, ob man über einen Ältesten spricht, der einfach nur älter ist und sehr respektiert wird, oder das Amt eines Ältesten. Denn hier seht ihr, hier haben wir das geistliche Amt eines Ältesten vor dem Volk Israel. Das ist unabdingbar. Das ist ein guter Platz, wo man das betrachten kann. Drei Dinge werden wir heute ansehen. die aus der Passage kommen, und ich bin mir sicher, das wird uns ein klares Bild schenken. Drei Dinge. Und das erste ist, eine undankbare Kirche, eine undankbare Gemeinde. Dann ab Vers 10 bis 15, da haben wir den zweiten Fokus, das ist ein entmutigender Dienst. Ein Dienst, der entmutigt. Die Verse 16 und 17, da geht es um die Barmherzigkeit, wie Ältesten eingesetzt werden. Wie wir nun an diese Passage der Schrift treten, so kennt ihr mit Sicherheit den historischen Kontext. Wenn nicht, dann möchte ich euch nur kurz anleiten, dass man hier nun das Volk Israel hat, wie sie aus der Knechtschaft Ägyptens herausgelassen wurden. Und der Herr hat das getan durch einen Diener, nämlich in dem Menschen Mose. Er kam, er wurde ausgesondert für Gott, um sein Werk zu tun, um das Wort Gottes zum Volk Gottes zu bringen. Er wurde dazu verwendet, um das Volk aus dieser ägyptischen Knechtschaft herauszuführen. Das ist alles nach diesen Plagen, nachdem sie durch das Rote Meer gegangen sind. Das ist alles, nachdem das Volk auch nicht Gott so gebetet hat, wie sie es sollten, und dann mit dem goldenen Kalb Götzendienst betrieben. Und nun wandern sie durch die Wildnis und mit dem Anführer Mose. Und nun kommen wir an diese Passage auf eine sehr, bizarre Art und Weise, nicht wahr? Denn wir lesen nämlich ab Kapitel 11 in Vers 1, dass das Volk sich sehr beklagte. Wie? Nicht wahr? Das ist doch eine sehr unglückliche Weise, wie man die Passage startet. Dass sie sich beklagen. Nun, denkt ihr mal dran. Wenn ihr vorhabt, mit der ganzen Familie auf Reisen geht, und dann fängt man mit dem Satz an, sie fingen an, sich zu beklagen. Vielleicht die Kinder, wann sind wir denn endlich da? Oder können wir jetzt mal auf die Toilette gehen? Oder können wir mal hier stoppen? Und das ist doch so auslaugend. Ja, das kann man schon auf eine gewisse Weise hier nachvollziehen, nicht wahr? Aber hier geht es nicht um eine Reise und Leute, die undankbar sind. Nun, und wenn du dich jetzt auch fragst, wie nennst du jetzt die Leute früher hier Gemeinde, Kirche? Nein, Kirche, Gemeinde bedeutet einfach nur Gottes Volk zu allen Zeiten. Hier haben wir nämlich Moses, wie er sehr so, wie ein Pastor handelt. Wie einer, der nun die Gemeinde führt. Und sie haben angefangen, sich zu beklagen. Es heißt nicht nur, dass sie sich nun beklagten, sondern dass sie sich beklagten vor den Ohren des Herrn. Denn was man verstehen muss, ist, dass dieser Vers nicht sagt, dass das Volk zu Gott sich beklagte, sondern dass sie über Gott klagten und Gott konnte sie hören. Das heißt, er war in Reichweite, wie man es hören kann. Versteht ihr? Vielleicht seid ihr in einer Situation, jemand hat ein Problem mit euch und die Person beklagt sich dann bei einer anderen Person und denen ist es eigentlich egal, obwohl man selbst in der Nähe steht und hören kann, was die Person da sagt, sie sich bei der anderen Person beklagt. Nun, wie wir nun weitergehen in Vers 1, sehen wir, dass das Volk sich nicht nur beklagte, sondern dass der Herr es auch gehört hat. Nämlich, dass es vor den Ohren des Herrn war. Und das hat dafür gesorgt, dass der Zorn des Herrn entbrannte. Dass er nicht nur in seinem Zorn entbrannte, sondern dass das Feuer unter ihnen fraß und brannte. Puh, Jetzt können einige sagen, das ist schwer zu verstehen. Hat das etwas mit diesen Waldbränden zu tun? Vielleicht in Kalifornien und Australien oder so? Man kann das vielleicht so vergleichen. Der Papa geht jetzt mit den Kindern auf Reisen und die Kinder beklagen sich die ganze Zeit. Und dann sagt der Papa vielleicht, ach, ihr seid jetzt ruhig, ansonsten passiert was. Denn es kann sein, dass man das so, eben so androht. Jetzt keine schlimme Strafe, aber dass dann eben was kommt. So, wir lesen auch in der Passage, dass jetzt nun nicht das ganze Lager brennt, sondern es heißt, dass es am Ende des Lagers brannte, also an den Enden. Jetzt nicht in der Mitte, sondern außen. Nun, wo haben sie nun sich beklagt? Bei Mose, bei dem, den Gott eingesetzt hat, um sein Volk zu weiden. Was man mit Pastoren heutzutage vergleichen kann. Sie haben vor Mose sich beklagt. Und was passierte dann? Mose betet und sucht den Herrn. Also nachdem das anfing zu brennen, schrie das Volk und ging zu Mose und Mose hat dann zum Herrn gebetet und das Feuer erlosch dann. Aber wir lernen weiterhin auch immer mehr von dieser undankbaren Gemeinde, nicht wahr? Denn es ist nicht so, als wäre das nun das Ende. Denn wir lesen weiter von dem Wesen ihrer Klage. Denn es heißt nämlich in den Versen 4 bis 6, warum sie sich beklagten. Und ich finde es schön, wie das vierte Buch Mose uns das nämlich nochmal darlegt, aufzeigt. Hier heißt es nämlich, das hergelaufene Gesindel. Das hergelaufene Sindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern. Und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als das Manna. Das ist eine Beschreibung des Unglücks des Volkes, so wie sie es sehen. Man kann das ganz einfach zusammenfassen. Sie haben das große, das reichhaltige und tolle Essen in ihrer Sklavenschaft vermisst. Sie beklagen sich um das Essen, wegen dem Essen. Eltern von Kindern wissen, das ist wahrscheinlich sehr, sehr gut. Kinder fangen dann an und sagen, ach ja, das und dies will ich nicht. Vielleicht Ehefrauen oder Ehemänner von dem Partner, ach ja, wieso hast du das jetzt gekocht? Wieso hast du jetzt einen Brokkoli-Kopf gekocht? Aber das war denen ihre Beschwerde. Das ist, was Gott dann zornig machte. Und man mag dann denken, ha, das ist doch irgendwie etwas oberflächlich. Sie mögen nicht, was da hier auf dem Speiseplan steht. Aber da gibt es etwas Tiefgründigeres. Ihre Klage war gegen die Vorsorge Gottes gerichtet. Sie haben sich beschwert, wie Gott, der doch ein Buffet des Mannas vor ihnen aufrichtete, das nicht als gut erachtet. Erkannt. Nun, um es ganz einfach auszudrücken, sie meckern, dass sie einen Gott haben, der sie befreit hat und sie nun in Freiheit auch noch nährt und versorgt mit dem, was sie nötig haben. In ihren Herzen, da sagen sie etwas aus, auch wenn sie nun etwas anderes von den Lippen geben. Nämlich, sie denken, dass Gott nicht so gut zu ihnen ist wie die Knechtreiber in Ägypten. Das ganz einfach ausgedrückt. Sehr eindrücklich. Sehr erschreckend. Für uns auch heute Morgen. Denn hier nehmen wir zwei Warnungen auf. von dieser undankbaren Gemeinde. Eine große Volksmenge, wie sie alle Mose nachgingen. Und viele von ihnen, sie würden das verheißene Land nicht sehen, aber ihre Nachkommen. Das Erste, was wir tun sollten, ist, dass wir vorsichtig sein sollten, nicht den gleichen Fehler zu begehen wie die Israeliten. So wie Atheisten, wie sie sich dann vor Gott beschweren, als wäre Gott taub, stumm. Wir müssen vorsichtig als Christen sein, uns nicht gegen Gottes Gnade zu erheben und zu denken, als wäre Gott taub oder stumm wäre. Du magst vielleicht denken, hey, ich beschwere mich jetzt nicht viel, oder? Von mir hört ihr nicht viel Beschwerden. Lasst mich euch ganz einfach fragen. Prüft eure Herzen, um zu sehen, ob da vielleicht nicht ganz offenbare, aber im Verborgenen solche Dinge sind. Seht ihr, dass wenn man das im Herzen hat, dass man dass Gott das genauso sieht, wie wenn man das laut ausspricht? An Gott geht es nicht einfach vorbei, wenn wir seine Gnade nun verwerfen oder seine Gnade als ungenügend anerkennen. Seht, die Sache, worüber sie sich beschwerten, war, dass das Manna nicht gut genug für sie war. Es ist nicht so, als hätten sie nicht genug Essen, als würde Gott sich nicht für sie sorgen, als wäre ihnen kalt, als wären sie überwältigt. Nein, die Schrift sagt uns, dass Gott sogar dafür sorgte, dass ihre Klamotten nicht ausgeleiert werden, dass ihre Füße nicht abgelaufen sind, dass Gott sie darin überall bewahrte, dass er sogar anfing, Speise vom Himmel runterzuregnen, dass sie genug haben. Und sie hatten sogar geistliche Führung in Mose. Und trotzdem ist dort eine Klage, wird dort beklagt. Du magst dann sagen, ich weiß nicht, lieber Pastor, aber wie hat das nun auf unsere Gemeinde einen Einfluss? Nun, wir beschweren uns mit vielen Dingen. Dinge, die wir vielleicht nicht so... vielleicht geht man durch eine Zeit, ja, man hat nicht den gleichen Knoblauch, eine Gurke oder was weiß ich, oder vielleicht auch eine Verkündigung des Wortes. Ja, mir gefällt der Stil nicht, mir gefällt dies nicht, mir gefällt das nicht. Brot ist immer noch, wird sich beschwert über die Vorsorge Gottes. Die Gnade, die Gott gibt. Deshalb solltet ihr vorsichtig sein, nicht den gleichen Fehler zu begehen wie Israel. Dass man denkt, okay, Gott hört das doch nicht. Oder Gott sieht das nicht. Man sollte auch vorsichtig sein, dass man diese Undankbarkeit nicht mit Unterscheidungsfähigkeit verwechselt. Was meinst du nun damit? Nun, die Menschen, die nun unzufrieden sind in ihren Herzen und die anfangen öffentlich sich zu beschweren, denken, okay, das ist eine annehmbare Sache, dass es eine ehrbare Sache ist. Heißt es dann, dass die Ältesten Israels dann dastanden und einen Finger zeigten? Nein, das Gesindel hatte ein Wortlaut oder beziehungsweise hatte ihren Platz und haben angefangen, das zu sagen. Und die Gnade Gottes, wie er sie daraus führte. Nun, sie haben sich jetzt nun vorgestellt und gedacht, es wäre besser mit ihnen gewesen, wenn sie wieder früher in der Sklavenschaft wären. Ihnen hat nicht gefallen, was Gott ihnen gibt. Und heute, wie sieht das heute aus? Nun, das Mittagessen, das jeder gerne hat, oder? Ein Pastor, wie er da hier gegrillt wird quasi. Im Englischen bedeutet roasten, jemanden bloßstellen oder jemanden zu löchern mit Fragen. Nun, das ist eine Gefahr heutzutage. Als würde man sagen, okay, Man kann sehen, wie ein Christ reif ist. Also als wäre das heutzutage üblich, als würde man sagen, okay, man kann sehen, dass ein Christ reif ist, wie er sich jetzt nun über andere Leute beschwert oder andere Leute in die Kritik nimmt oder andere Leute hinterfragt. Ein zweiter Punkt, den wir gemeinsam betrachten, ist ein entmutigender Dienst. Wir wissen, dass das, was das Volk sagte, nun nicht einfach nur so an Gott vorbeiging. Und dann sehen wir gleichfalls, dass Mose es hörte. Und ja, er hörte, wie sie weinten, wie sie riefen. Nun, Mose hörte sie nur. Sie haben sich beschwert im Tor und das war auch vor ihm. Es hat auch seinen Kopf, seinen Verstand nicht einfach kalt gelassen. Wir haben auch gelesen, dass es Gott im Zorn dann, dass Gott in seinem Zorn dann entbrannte. Er war also Mose nun sehr enttäuscht darüber, über die Klage, die das Volk vor Gott brachte. Wir können auch hier einen Zusammenhang sehen, ab Vers 11 bis 15 mit dem, was davor kam, denn in beiden Fällen war eine Beschwerde. Als erstes haben wir die Beschwerde des Volkes Israels, wie sie dann untereinander sich beklagten über Gott. Und dann haben wir 11 bis 15, wie Gott dann, wie Mose dann vor Gott geht und vor ihm klagt. Nun, und da ist ein Unterschied. Das Volk Israel, sie haben miteinander und zueinander über Gott geklagt, über seine Gnade und über seine Vorsorge. Und dann haben wir Mose, der jetzt nicht nun vor den Menschen anfängt zu klagen, sondern Mose, er erhebt seine Stimme vor Gott. Zu Gott. Ganz wichtig, zu Gott. Wie kann ich das jetzt ergreifen? Was hat das zu bedeuten? Gott kann damit umgehen, wenn du vor ihm klagst, zu ihm klagst. Ist das nicht etwas Wunderbares? Was Mose tat, ist etwas Angemessenes, denn er hat gebetet. Ich hoffe jetzt nicht, dass du die gleiche Beschwerde bringst wie Mose, denn manchmal hat er auch ein Problem, seine Vorsorge recht zu vereinbaren und seine Gnade und Güte. Aber trotzdem, er klagt zwar, aber klagt zu der rechten Person, zu der richtigen Person. Sollte das ein Vorbild sein für uns, dass wir nun nicht vor den Menschen über Gott und klagen, sondern direkt zu Gott gehen. Lasst uns sehen, was Mose da vor Gott sagt. In Vers 11 lesen wir: Und Mose sprach zu dem Herrn: Warum handelst du so übel an deinen Knechten? Und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen? Er fühlt sich an, so als wäre das, Mose fühlt sich so, als wäre das, was ihm aufgelegt wurde, zu hart wäre. So als würde man sagen, okay, wenn nun der Dienst und das Amt, das du deinem Knecht hier gegeben hast, eine gute und segensreiche Sache ist, wieso ist es dann so eine Last und so hart? Und wieso muss ich nun das, die ganze Last des Volkes tragen? Was nun passiert bei Amtsträgern, gerade in ihrem Dienst, im Kontext der Ältesten? Nun, aber hier in diesem Fall, da gab es noch keine Ältesten hier bei Mose. Das ist nicht unüblich für Missionare, für Pastoren, alles Mögliche, wenn sie dem Herrn dienen und es schwer wird und hart wird und anstrengend, dass man dann anfängt zu klagen, weil natürlich, wir sind alle sündhafte Menschen. Und dann denkt man vielleicht, ach, liebt der Herr mich? Wenn ich wohlgefällig vor ihm wandeln sollte, wieso würde dann so etwas passieren? Und dann drückt Mose aus, was in ihm vorgeht. Denn ich möchte, dass ihr das auch hört und wisst. Denn hier nennt nämlich Mose diesen Dienst, den er tut, eine Last. Das ist wichtig. Denn die Arbeit eines Ältesten genauso ist eine Last. So findet er nun diesen Dienst, den er tut, eine Last. Und dann lesen wir ab Vers 12. Und da geht es um einen Vergleich von einer stillenden Mutter mit einem Kind. Lasst uns gemeinsam Vers 12 lesen. Habe ich denn dieses ganze Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagst, trag es in deiner Brust, wie die Amme einen Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Seht ihr, das bringt er Gott vor. So wie die Bibel selbst diesen Dienst beschreibt, wie eine Mutter, die für ein Kind sorgt. Und das Erste, was wir darin sehen, ist, dass ein Elternteil sich um das Kind sorgt. Klar, dass es das Kind verteidigt, versorgt. Sei es nun die Milch von der Brust, sei es nun die Klamotten, sei es nun ein Dach über dem Kopf. Und das Zweite dann ist, dass man viel Trost hat. Das heißt, klar, die Kinder, sie schreien, ihnen geht's nicht gut, und dann nehmen die Eltern das Kind in die Hand, gibt's vielleicht ein Streichen auf dem Rücken oder sowas. Und dann gibt es irgendwann mal auch eine Zurechtweisung. Aber das alles gehört dazu. Wo man dem Kind dann sagt, wenn das Kind dann sagt, ich möchte dies und jenes tun, und man weiß, es ist nicht gut für das Kind und das Kind sollte das nicht tun, dann möchte man das Kind auch auf den rechten Weg verweisen. Denn man möchte nicht, dass das Kind in die Irre geht. So sagt hier unser Mose. Wieso bin ich nun verantwortlich für sie? Ich bin doch nicht ihre Mutter. Sie sind doch irgendwelche Quälgeister. Sie schreien hier die ganze Zeit nur rum. Verse 13 und 14. Mose geht dann den Berg runter. Den Berg seiner eigenen Schwachheit. Das heißt, er fragt an den Herrn, wo er denn nun so viel Fleisch kriegen könnte für das ganze Volk, denn sie schreien vor mir, gib uns Fleisch zu essen. Und er bekennt ja ganz laut vor dem Herrn diese wunderbare Wahrheit. Ich bin nicht fähig, das ganze Volk alleine zu führen und zu leiten. Diese Last ist zu schwer für mich. Denn er erkennt, er ist nicht dazu in der Lage, das alles zu tragen. Er ist zu schwach. Das ist eine Wahrheit. Und das, was er da vorbringt, ist recht. Denn was Mose in seiner eigenen Seele hat, ist nämlich, Gott ruft nicht Menschen, von denen er denkt, dass sie genügsam sind in dem, was sie da tun. Er beruft nicht Menschen zu einem Dienst, zu dem sie in der Lage sind, es zu tun. Das macht doch keinen Sinn, mag man denken. Heißt das nämlich, Gott stellt Leute ein, die nicht dazu in der Lage sind, dieses Amt oder diesen Job zu tun? Ja, genau so ist es. Ist der Grund, nämlich dass kein Ältester, kein Pastor alleine dazu in der Lage ist, sich für die ganze Gemeinde zu sorgen. Denn aus ihm selbst heraus, aus diesen Leuten selbst heraus, hat man diese Kraft nicht. Hat man diese Gaben nicht. Der Mensch mag vielleicht unzureichend sein, aber Gott kann ihn nutzen, all das zu tun, wozu er ihn aussondert, wozu er ihn benutzt. Gott hat Mose dazu eingesetzt, dass er sein Volk weidet. Gott hat ihm geholfen für eine gewisse Zeit. Aber irgendwann hat er seine Hände auch in die Luft geworfen und um Gnade gebeten, wie er in die Verzweiflung geführt wurde. Und das bringt uns dann zu Vers 15. das Ende des Klagens von Mose. Es ist nicht nur zu viel für Mose, sondern in Vers 15 lesen wir dann, und wir lesen, und wenn du so an mir handeln willst, so töte mich auf der Stelle, wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht länger ansehen muss. Habt ihr das gelesen und versteht ihr das? Es ist nicht etwas Heiliges oder Gutes, das man vor Gott bringen sollte, das ist nicht ein Beispielsgebet für uns. Er sagt, oh Gott, wenn du so mit mir umgehst, dann bring mich doch um. Wenn du dich um mich sorgst, dann töte mich. Es ist besser für mich, tot zu sein, als das zu ertragen. Damit seht ihr, was er da sagt? Oh Herr, ich bin mir so klar, dass ich das nicht vollbringen kann. Deshalb bitte töte mich zuvor, dass ich nicht sehen, was ich für, wo ich überall in die Irre gehe, wo ich überall nicht in der Lage bin, das zu tun, was ich tun sollte. Das ist eine Verzweiflung. Verzweiflung der Sünde des Volkes, der eigenen Unzulänglichkeit. Es ist eine harte Sache. Aber, liebe Freunde, das ist der Kontext, wie die Unzulänglichkeit eines Mannes, wie die Verzweiflung eines Amtsträgers, wie er das einfach nicht mehr allein aushält, wo Gott dann Älteste für ihn einsetzt. Und dann heißt es nämlich ab Vers 16, da sprach der Herr zu Mose, versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie die Ältesten des Volkes und seine Vorsteher sind, und führe sie vor die Stiftshütte, dass sie dort bei dir stehen. Und ich will herabkommen und dort mit dir reden, und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, dass sie mit dir an der Last des, dass sie mit dir an der Last des Volkes tragen und sie und du sie nicht allein tragen musst. Was für ein wunderbarer Vers der Schrift. Das ist der Vers, den Pastor lesen und Gott für preisen. Denn Gott hörte das Klagen. Denn hier im Gebet, wie er vor Gott tritt, alleine vor Gott. Und Gott sagt dann zu ihm, sammle für mich, nicht nur für dich, sammle für mich. Gott möchte mehr Diener für sich selbst. Sammle mir 70. Sammle mir 70 der Ältesten Israels. Zuvor, das habt ihr gesehen, wurde alles durch einen Mann, durch Mose getan. Und nun sollte diese Last, die ein Mann zuvor trug, nun auf 70 verteilt. Seht ihr, was für eine Last das war? Wenn es richtig ist, dass wenn 71 Menschen das tun sollten, wie sehr sollte das eine einzige Person dann in die Verzweiflung führen? Denn wenn Mose das vor Gott vorbrachte, dann war das definitiv mehr, als er tragen konnte. Eine Last viel zu schwer für ihn. Das ist der Kontext. Das ist das Gewicht. Das Gewicht, das ein Ältester tragen muss. Klar, ein Mensch könnte das niemals alleine vollbringen, aber 70, das ist etwas mehr angemessen. Und es heißt nun in der Schrift nicht, dass Gott sagt, okay, komm, such mir einfach irgendwelche, sondern 70 Männer, ganz wichtig, Männer, ohne Zweifel. Das ist auch nochmal eine Diskussion für eine andere Zeit, 70 Männer. Aber hier heißt es, 70 Männer aus den Ältesten Israels. Nun, das kann jetzt heißen im Allgemeinen etwas ältere Menschen, die respektiert sind, Menschen, die wohl bekannt sind unter dem Volk Gottes. Das ist die erste Qualifikation, als dass sie nur anatomisch männlich sind, dass sie älter und respektiert sind. Menschen, denen andere sich gerne auch unterordnen. Das sind nicht nur Älteste, sondern auch Menschen, die schon das Werk eines Vorstehers tun. Das heißt, dass sie nicht nur die Erkenntnis haben, sondern dass sie auch schon zuvor mit solch einem Respekt angenommen werden und schon als reif anerkannt werden im Volke Gottes. Sie sind involviert, sie kennen die Familie kennen sie, sie sind nicht fremd der Religion und des Volkes Gottes. Sie funktionieren schon, sind schon in dieser Sache drin. Aber das ist nicht genug, dass sie Ältesten sind, dass sie Vorsteher sind, so wie es hier lesen, sondern dass sie geistlich vorbereitet sind für eine geistliche Arbeit. In Vers 16, da heißt es nämlich, dass Mose dazu aufgefordert wird, dass sie in das Zelt Gottes treten sollen. Das ist etwas Einzigartiges. Das geschah zuvor noch nicht. Denn wenn sie nun Älteste sein sollen, wenn sie deinen Dienst mittragen, dann ist es eine geistliche Sache. Sie sollen zu Gott kommen, fortwährend, immer wieder. Sie sollen einen Platz haben vor Gott, um der Sehnen des Volkes Israels willen. Und dann heißt es in Vers 17, dass eine Einsetzung. Nochmal, das sind nicht nur ältere, respektierte Männer, sondern Männer, die eingesetzt wurden für ein Amt. Und ich will herabkommen, heißt es dann Vers 17, und dort mit dir reden. Und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, dass sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht allein tragen musst. Es scheint so, als wären sie jetzt nun nicht dazu ausgerüstet, sagen wir jetzt mal, dazu völlig zugerüstet in der Lage zu sein. Sondern das Ausgießen eines Geistes, des Geistes, wie sie zugerüstet werden, das ist noch notwendig. Nicht jeder ist bereit für so etwas und kein Mensch aus sich selbst heraus ist genügsam qualifiziert dafür, um dieses Werk zu tun. Und so gibt es ein paar Dinge, auf die wir blicken sollten, Dinge, die du mitnehmen kannst, nämlich, dass die Ältestenschaft immer im Kontext des Volkes Gottes ist. Es ist nicht etwas Privates, ein Bischof, der sich irgendwo in einem Thron versteckt. Nein, sondern ein Mann, der mitten des Volkes Gottes ist. Dass ein Ältester die Last des Volkes Gottes zusammen mit den anderen mitträgt. Dass sie sich gegenseitig ermutigen, tragen, gegenseitig unterstützen. Dass sie Männer sind, die von Gott zu Gott geführt werden. Die auch eine enge Beziehung und Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Das heißt, Ältesten sollten gottesfürchtige Männer sein vor dem Herrn. Und dass es nicht genug ist, dass der Mensch einfach nur aus sich selbst genug ist oder qualifiziert wegen theologischen oder intellektuellen Dingen, sondern geistliche Gaben von Gott und eingesetzt zu diesem Amt. Dreht einige Dinge über die Ältestenschaft völlig auf den Kopf, nicht wahr? Manche denken, es ist eine ehrbare Sache. Und man weiß, es ist eine Sache der Ehre. Aber es ist in erster Linie ein Amt einer Last mit einer großen Verantwortung und vielen Schwierigkeiten und vielen Unzulänglichkeiten des eigenen Menschen. Und ich bete, dass in den kommenden Monaten und auch im Jahr, dass Gott auch in unserer Mitte Ältesten erweckt, damit er auch unsere Gemeinde noch stärker macht in der Abhängigkeit zu ihm. Männer, die willig sind, sich ihm hinzugeben. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Schrift und dessen Lehre. Wir bitten, dass, wie wir dein Wort studierten, dass du uns vor allem Fehltritt bewahrst, dass alles, was unklar war, doch klar wird, dass du auch das Werk Ältesten einzusetzen nun schon beginnst. Dass du auch unsere Gebete erhörst, um unserer Gemeinde willen und deiner eigenen Herrlichkeit. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.